Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Wir reden über einen Fall aus Österreich. In dem Fall gibt es zunächst weder eine Leiche noch Hinweise auf den Täter, doch massive Blutspuren zeugen in einer Wiener Wohnung von einem grausamen Verbrechen.
Es ist Freitag, der 19. August 2005. Um 1.30 Uhr meldet sich beim Polizeinotruf eine Frau aus ihrer Wohnung in Wien. Sie sagt, ihr Mann sei überfallen worden. Es gibt Blutspuren im Haus. Die Polizei fährt dann natürlich sofort hin und findet tatsächlich ein Blutbad. Also es waren Blutspritzer an der Wand, es gab eine Matratze, die in Blut getränkt war. Also es war schon irgendwie den Polizisten sofort klar, dass da ein Gewaltverbrechen stattgefunden haben muss. Und diese Blutspuren führten auch von der Wohnung über den Lift des Hauses bis in die Tiefgarage. Aber es fehlt jede Spur, also sowohl von dem Opfer, von der Leiche, von dem Täter. In der Wohnung sind drei Kinder und die Frau, die die Polizei alarmiert hat, Annemarie K. Und sie erzählt der Polizei sofort, dass zwei junge Männer da waren, die ihren Mann überfallen haben. Und zwar soll sich das so abgespielt haben: Sie hatte mit ihrem Mann Streit und dann seien zwei Bekannte zu Besuch gekommen, hätten auch mitgestritten. Sie sei dann aber ins Kinderzimmer gegangen und hätte also gehört, wie die drei Männer sich weiter streiten. Und dann war plötzlich kein Lärm mehr im Nebenzimmer und sie ist rausgegangen, um zu sehen, was los ist, und hat dann festgestellt, dass am Bett Blutspuren waren, aber dass sowohl die Bekannten als auch ihr Mann weg waren.
Naja gut, für mich klingt das schon etwas unglaubwürdig, ehrlich gesagt, schon an dieser Stelle. Also da ist schon der Verdacht, dass das Schutzbehauptungen sind. Es gab Stress im Nebenzimmer, aber das waren ja gute Bekannte, die öfter mal da waren. Und dann habe ich davon nichts mitgekriegt. Also das ist irgendwie alles ein bisschen suspekt.
Ja, die Ermittler beginnen natürlich, die Wohnung nach Spuren zu durchsuchen. Alle Spuren deuten auf einen Kampf hin. Und die Ermittler finden auch sofort die mutmaßliche Tatwaffe. Und zwar ist das ein länglicher Gegenstand, den sie am Bett gefunden haben. Es hat sich später herausgestellt, das war der Griff des Messers. Der ist quasi dort auf der Matratze gelegen, also dem unmittelbaren Tatort. Und dann haben sie auch noch die Klinge des Messers gefunden. Also die hat dazu gepasst, also hatten sie das Tatwerkzeug. Und natürlich befragen die Beamten Annemarie K. sofort. Sie erzählt die gleiche Geschichte nochmal. Also zwei sehr gute Bekannte waren da, die haben ihren Mann überfallen. Und sie nennt auch die Namen dieser Bekannten, Thomas F. und Michael B. Doch irgendwie ist die Geschichte nicht so ganz glaubwürdig, ne?
Naja, ich denke mir, also wenn tatsächlich so etwas passiert, wie sie es beschreibt, also mit Auseinandersetzungen unter Bekannten im Nebenzimmer, also wenn der Ehemann dann so malträtiert worden ist, wie sich das aufgrund der Spurenlage ergibt oder gezeigt hat, also da wird man normalerweise aufmerksam. Also das ist ja nicht nur lautes Streiten verbal, sondern da ist es ja offenbar anders zur Sache gegangen. Und wenn selbst das Tatwerkzeug ein Messer abbricht, dann geht es schon mal heftig zur Sache. Ja?
Der hat geschrien, oder?
Und dass man dann sagt, okay, ich wollte dem Streit aus dem Wege gehen. Und auch die Kinder waren unruhig, deshalb bin ich bei denen geblieben und habe dann erst nachgeschaut, als sozusagen die Ruhe eingekehrt war. Das glaube ich ihr nicht. Also wenn so etwas passiert, so ein Höllenlärm und im Nebenzimmer jemand offenbar mit dem Tode ringt, da ist man als verantwortungsvolle Ehefrau schon mal auch eher bereit, zumindest vielleicht dazwischen zu gehen, zu schauen. Oder die Alternative ist, man ahnt.
Man verschließt die Augen und die Ohren.
Oder man verschließt bewusst die Augen und die Ohren, weil man ahnt oder weiß, was im Nebenzimmer vonstatten geht.
Aber niemand weiß wirklich, was jetzt mit diesem Ehemann, diesem Christian K., passiert ist. Also lebt der überhaupt noch? Ich meine, da ist eine ganz schöne Menge Blut überall. Haben die den entführt und mitgenommen, diese beiden Männer? Oder ist er, vielleicht haben sie ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht? Also das weiß man ja nicht. Also die Ermittler wissen nur, es gibt Blutspuren im Lift in der Tiefgarage und der schwer verletzte Mann oder vielleicht auch schon verstorbene Mann muss mit dem Fahrzeug außer Haus gebracht worden sein. Also die Ermittler sind natürlich auch etwas konsterniert von dieser seltsamen Geschichte, die die Ehefrau ihnen da auftischt, und nehmen sie erstmal fest.
Ja, gut, und interessant ist natürlich auch, dass sie ja gleich zu Anfang sozusagen eine Spur legt zu den möglichen Tätern. Ja? Also das sind gute Bekannte, die sie kennt und die also mit ihrem Mann in Streit geraten sind. So verkauft sie es ja jedenfalls. Und was danach passiert ist, das weiß sie halt eben alles nicht. Und was für ein Motiv die gehabt haben könnten, also sich so heftig mit ihrem Mann auseinanderzusetzen oder sowas, das alles entzieht sich ja angeblich ihrer Kenntnis.
Also suchen sie natürlich sofort nach diesen beiden Tatverdächtigen, klar. Also informieren alle Polizeidienststellen in der Umgebung. Das sind Thomas F. und Michael B. sind zwei junge Männer, berufstätig, auch keine Voyeurs, sondern komplett irgendwie unbescholten. Also es ist kein Motiv zu erkennen auch, warum sie irgendwie ihren Kumpel zu Hause besuchten und ihn dann wenige Minuten später irgendwie mit dem Messer auf ihn schwerst verletzt haben oder getötet haben. Ne? Also sehr, sehr seltsam. Und die Polizei sucht dann nach dem Fahrzeug von Michael B. Das ist ein weißer Ford Mondeo mit einem Kennzeichen für Neusiedl am See. Und das Einzige, was sie momentan haben, ist einfach die Fahndung nach diesem Auto. Und während diese Fahndung läuft, wird Annemarie K. von den Ermittlern weiter befragt. Die wollen sie einfach zum Reden bringen.
Ja gut, das ist ein guter Ermittler, der schafft ja im Endeffekt oder versucht eine Beziehungsebene zu dem Verdächtigen, das ist Annemarie K., zu schaffen, also so über so eine Beziehungsebene ins Reden zu kommen, damit es ihm leichter fällt, dem Verdächtigen zu reden oder dem Vernommenen. Und manche Ermittler geben halt dem Verdächtigen dann halt eben auch Entscheidungsalternativen an die Hand. Also beispielsweise dann halt so eine günstigere Tatvariante, also Variante über den Tatablauf, wo man erstmal sagt, ja gut, da komme ich besser bei weg oder das ist für mich günstiger, da stehe ich im positiven Licht und so weiter, um halt einfach mal den Vernommenen zu so einem ersten, Geständnis, aber zu einer ersten Auseinandersetzung mit der Tat zu bekommen. Weil wenn er sich sozusagen mit der günstigeren Variante schon mal anfreundet, dann kann man ja nachher sozusagen in die Tiefe gehen, weil manchen Tätern fällt es halt schwer, ihre Tat einzugestehen oder ihre Tatbeteiligung einzugestehen. Und dann versucht man ihn erstmal auf einen Weg zu bringen, ja, oder eine Variante, anzubieten, wo es ihm leichter fällt, das sich darauf einzulassen. Und dann kann man ihn ja sukzessive dann sozusagen mit anderen Fakten und mit neuem Wissen konfrontieren, weil wenn er sich erstmal anfängt, mit der Tat auseinanderzusetzen, dann kann man natürlich ihn auch mit Erkenntnissen aus der Spurensicherung und so weiter konfrontieren, ja, die halt nicht zu dieser Variante passen. Da muss er nachbessern, da muss er nochmal nachbessern. Dann verstrickt er sich natürlich dann auch in Widersprüche und so weiter. Und aber das ist, glaube ich, das Geschickte. Es ist ja nicht immer so diese Nummer the good guy and the bad guy. Also die besten Vermittler, die besten Ermittler oder die besten Vernehmer, muss man, ist ja eine Kunst, jemanden zu vernehmen. Das ist ja nicht wie im Fernsehen. Es dauert lange. Und es ist so, dass man eine Beziehung aufbaut zu diesem Täter. Es ist manchmal frappierend zu sehen, dass es dann immer wieder auch vernehmenden Beamten gelingt, selbst zu furchtbaren Tätern, die Furchtbares getan haben, ist so eine Beziehungsebene. Also das ist nicht eine Freundschaft, aber so, dass es dem Täter leicht fällt. Es gibt Täter, die haben bei den ersten Vernehmungen überhaupt nichts gestanden, gar nichts. Sie waren stur, die haben geschwiegen, die haben nichts gesagt. Also gerade wenn so die Bad Guys ans Werk gekommen sind, von wegen, gib zu, ist doch alles klar und so weiter, konfrontativ mit dem Betreffenden umgegangen sind und überhaupt keinen Erfolg hatten. Und dann kommt jemand irgendwie einige Tage später und versteht es zu diesem Täter eine Beziehung aufzubauen, dass der sich quasi wohlfühlt, dass er sagt, der ist angenehm, der sieht mich nicht, der ist nicht sofort irgendwo jemand, der sagt, was bist du für ein furchtbares Arschloch, was bist du ein, also nicht abwertend, sondern schätzend, fast wertschätzend mit dem Täter umgeht, da gehört ja viel Können dazu bei manchen Taten. Und dann gestehen die und erzählen alles und erzählen noch weit mehr als das, was man ihnen eigentlich vorhalten konnte. Und dann fragt man sich, was hat der Beamte, was ich nicht habe oder sowas. Und das ist nicht nur diese billige Nummer, good guy, bad guy und so. Das ist im Fernsehen so. Da muss man halt relativ schnell weiterkommen in der Geschichte. Da kann man ja keine stundenlangen Vernehmungen, und solche Vernehmungen dauern Stunden, da wird erst über Gott weiß was gesprochen, und die Beziehung wird nicht nur allein über die Zigarette hergestellt, sondern es wird über was weiß ich was geredet, und dann geht's halt weiter, und ein guter vernehmender Beamter schafft erstmal eine Beziehung. Es klingt völlig verrückt, weil der Beamte muss ja lernen, über seine eigene Abscheu und über das, was er da an Bildern im Kopf hat, wenn er vom Tatort kommt und was er in den Akten gelesen hat oder gesehen hat, das muss er ausblenden, sondern erstmal sagen, okay, ich behandle den Betreffenden wie einen Fremden, den ich wertschätze und den ich halt einfach anbiete, du kannst mir das erzählen, bei mir ist das gut aufgehoben. Ich bin es auch wert, dass du es mir erzählst. So ungefähr muss man sich das vorstellen. In der Verknappung. Aber offenbar gelingt es ihm ja nicht bei dieser Frage.
Nein, es gelingt ihnen nicht. Also man muss auch sagen, also wir haben ja eben erzählt, sie wurde verhaftet. Also natürlich passieren diese ganzen Verhöre dann auch in der Untersuchungshaft. Okay. Das heißt, die Frau ist im Gefängnis und hat aber natürlich das Recht zu telefonieren, was sie auch tut. Und natürlich, das könnte man sich ja eigentlich denken, hört die Polizei die Telefonate ab? Ist das immer so in der Untersuchungshaft? Da wird da automatisch mitgehört?
Oder? Naja, es ist schon schwierig. Also ich meine, Gespräche mit Anwälten dürfen per se nicht abgehört werden. Offenbar ist es so, dass Gespräche mit Angehörigen, und das war ja nun mal ein Gespräch mit der Mutter des Tatopfers, dass die das abgehört haben. Weil solange du in der Untersuchungshaft sitzt, sag mal so, bist du ja auch im Verdacht, nicht nur der Täter zu sein, sondern die Gründe für die Untersuchungshaft sind ja einfach, dass du flüchten könntest, Die zweite Sache ist, dass du weitere Taten begehen könntest, um ja sozusagen den Nachweis, dich der Verurteilung zu entziehen. Und dass du halt eben auch versuchst, die Einfluss auf Zeugen zu nehmen.
Ah, okay.
Und die Tat zu verhindern. Mhm. Das sind sonst Verdunklungsgefahr, mhm, Fluchtgefahr, mhm, und Wiederholungsgefahr.
Ah, okay.
Das sind die drei Gründe. Nur das sind die drei Gründe, okay, jemanden in Haft zu nehmen. Wenn, ja, du dafür keinen Grund hast, wird jemand normalerweise nicht in die Untersuchungshaft genommen. Ja, also Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr. Wenn nichts davon mit Ja beantwortet,
ich denke mal, bei
kann,
ihr könnte das wahrscheinlich die Verdunklungsgefahr gewesen sein, ne? Weil man weiß ja nicht, wie diese Beziehung zu diesen beiden Tatverdächtigen oder Tatzeugen oder wie auch immer.
Ja, man weiß gar nichts. Auf jeden Fall ist sie ja die Einzige, von der man annimmt, dass sie mehr weiß, als sie sagt, und dass sie möglicherweise Tatbeteiligte ist. Und
genau,
sie wird ja auch im Endeffekt als Verdächtige, als Tatverdächtige, ja, oder Mitverdächtige, wird sie vernommen. Und insofern besteht bei ihr beides natürlich Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr. Ja, ja. Gut, Wiederholungsgefahr wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn...
Außer sie hat noch einen zweiten Mann.
Man weiß es nicht so ganz genau. Ich meine, wenn man eine Mutter von drei Kindern in Untersuchungshaft nimmt, da muss man schon gehörige Gründe ins Feld führen.
Naja, auf jeden Fall telefoniert sie mit ihrer Schwiegermutter in der Untersuchungshaft und die Polizei hört das mit. Und sie sagt, sie hat mit den Burschen schon mal darüber geredet, wie man jemanden verschwinden lässt. Und ihr wär's ja lieber, wenn der Christian die Augen nicht mehr aufmachen würde. So was ist natürlich höchst verdächtig, ja. Und es wird irgendwie schon immer klarer, dass diese Frau in irgendeiner Form an diesem Verbrechen wohl beteiligt war. Es scheinen jetzt mehrere Szenarien möglich. Also entweder es ist ein Beziehungsstreit gewesen zwischen dem Ehepaar, bei dem beide Männer für die Ehefrau quasi eingeschritten sind und ihn umgebracht haben, damit er ihr nichts tut. Oder es könnte ein Komplott sein, dass die drei geschmiedet haben, um den Ehemann loszuwerden. Also eins ist aber klar, dass Christian K., die Möglichkeit, dass Christian K. noch am Leben sein könnte, ist quasi inexistent. Also da glaubt jetzt keiner inzwischen mehr dran. Die Ermittler suchen also weiterhin natürlich nach Thomas F. und Michael S. und sie sprechen mit einem Arbeitskollegen der beiden. Und der erzählt den Ermittlern, dass die beiden bei ihm geduscht hätten, mit Blut verschmiert waren und dass er den Wagen mitgeholfen hat, umzulackieren. Den Fluchtwagen, in dem die beiden, dieser weiße Ford Mondeo, nach dem man sucht, haben sie wohl umlackiert.
Ja, dafür ist er natürlich auch, hat er sich auch strafbar gemacht, ne?
Der wird auch später zu 10 Monaten Bewährung verurteilt. Aber er verrät dann auch, wo sich die beiden verstecken wollten. Und zwar in einer Eisengießerei. Das ist jetzt natürlich dann für die Beamten easy, Kinderspiel. Machen eine Überwachung, finden natürlich erstmal dort Klamotten. Also es ist ziemlich sicher, dass die beiden sich dort irgendwie verstecken. Sie überwachen. Und dann kommen die beiden, sie werden angesprochen, festgenommen und die beiden stellen sich dann auch der Polizei und es scheint so ein bisschen, als seien sie selber erleichtert, dass die Flucht zu Ende geht. Das haben wir ja schon öfter gehört, ne, dass so eine Flucht eigentlich so anstrengend ist, dass oft Menschen wirklich erleichtert sind, wenn das zu Ende ist.
Ja, es ist auch früher Hinweis für mich darauf, dass das also keine abgefeimten, eiskalten Mörder oder Verbrecher sind, sondern es sind junge Männer. Offenbar ist die Tat auch, sage ich mal, nicht so professionell und so eiskalt vorbereitet gewesen, dass man halt eben relativ spurlos jemanden beseitigt hätte oder hätte beseitigen können. Das ist alles sehr, sag mal, das Ganze ist sehr, sehr naiv, muss man sagen. Ja, also das ist, sowas macht, das sind keine gewitzten, ausgeschlafenen Verbrecher. Und insofern sind die natürlich froh. Ich meine, die stehen selber unter dem Eindruck einer Tat. Es ist ja wahnsinnig viel Blut geflossen. Es war ja ein Gemetzel. Und wer das nicht gewohnt ist und wer das nicht kennt, der kann auch von seinem eigenen Tun schon mal ergriffen sein. Und auf Flucht zu gehen, wie das so schön heißt im Jargon, Flucht zu sein und unterwegs zu sein, ohne klar zu wissen, wie es weitergeht, ohne dass das auch geplant war, von langer Hand geplant war, da sind manche wirklich heilfroh, wenn endlich die Polizei kommt und das Elend sozusagen beendet. Ja. Weil, also ich habe schon mit einigen gesprochen, die mir gesagt haben, boah, ehrlich, ich war heilfroh, als ich endlich wieder Polizeiauto sah, also es war warm, ich wusste, wo es hingeht, ich hatte nicht mehr irgendwelche Szenarien im Kopf. Also das spricht ja von für eine große Naivität und Unerfahrenheit und auch, sage ich mal, so eine Unerfahrenheit im Hinblick auf Gewaltdelikte. Das machen die zum ersten Mal.
Ja. Also es war dann so, dass unsere Kollegen vom österreichischen Fernsehen von Puls 4 haben dann 7 Jahre nach dieser Tat tatsächlich ein Interview geführt mit den beiden, die damals dann zum allerersten Mal öffentlich über die Tat, die Flucht und die Verhaftung gesprochen haben. Und die sagten eben auch, wir haben keinen Widerstand geleistet, es ist eine Last von uns abgefallen. Und es wird dann auch schnell das Fluchtauto gefunden. Der Ford Mondeo ist jetzt nicht mehr weiß, sondern schwarz. Und jetzt geht das irgendwie Schlag auf Schlag. Also als die Ehefrau, die ja noch in Untersuchungshaft sitzt, eben hört, dass die beiden Verdächtigen verhaftet sind und dass die beiden auch auspacken, bricht auch sie ihr Schweigen und packt auch aus. Und es wird langsam in diesen Vernehmungen klar, was sich in dieser Nacht des 18. August abgespielt hat und wie es dazu kommen konnte. Also Christian und Annemarie K. sind seit 6 Jahren verheiratet. Es gibt einen gemeinsamen Sohn, einen 5-Jährigen und 2 Mädchen aus Annemaries erster Ehe. Die leben auch bei ihnen. Das Ehepaar hat, es gibt immer wieder Streitereien. Sie haben sich schon mal getrennt, dann haben sie wieder einen Neuanfang gemacht. Aber wie das so ist, ne, die Schwierigkeiten, die nicht bewältigt sind und nicht ausgesprochen sind, die kommen natürlich sehr bald wieder. Der Ehemann Christian K. wird generell so als ein ganz jähzorniger und aggressiver Typ beschrieben. Und diese beiden jungen Männer, die treffen da ihren älteren Freund immer, ich meine, die quatschen über Autos und kiffen miteinander, ja. Also es ist so, ja, wie würde das halt, naja, so eine Kumpelei, würde ich das jetzt mal sagen, ne? Und die haben natürlich aber auch mal die unangenehmen Seiten ihres Freundes irgendwie kennengelernt. Und wobei sie sagen, mit uns war er eigentlich immer cool, mit uns war der lässig und ein Kumpel und locker, aber zu Hause wohl, ja, sie wussten es nicht, aber man hat ihnen erzählt, er hat so 2 Gesichter und zu Hause ist er ein ganz böser Tyrann und ja, sie haben mal mitbekommen, dass irgendwie, weil das auch die Kinder mal angeschrien hat, ja, die beiden verbringen dann auch mal eine ganze Woche bei ihm und lernen auch die Frau, Annemarie, besser kennen. Und vor allem der ältere der beiden Männer, Thomas F., baut so eine Verbundenheit zu ihr auf. Er hat erzählt, also wir haben so viel geredet und geraucht und es passte einfach. Wir haben uns gut kennengelernt. Sie hatte Verständnis für unsere Probleme. Wir haben uns sehr gut verstanden.
Ich habe das ja schon eben angedeutet. Also es handelt sich um doch relativ, also sehr junge und offenbar sehr naive Täter. Und also im Marihuana-Rausch kann man sich die Welt ja auch schön rauchen, ne? Und hat Verständnis für die Frau. Und ich meine, es ist ja auch unangenehm, wenn du mit so einem Typen in der Bude zusammenhockst, der halt einfach die Kinder zusammenschreit, der nicht nett zu seiner Frau ist. Das ist doch unangenehm, oder? Du kannst so viel kiffen, wie du willst. Es bleibt ungemütlich. Und offenbar ist es so, dass der Ältere von diesen Jüngeren sich vielleicht auch ein bisschen in diese Frau ja, verliebt, weiß ich nicht. Aber es ist man sich so ein bisschen wie so der weiße Ritter vorkommt, dass man ihr zur Seite springen möchte, das erkennbares Unrecht, was dem anderen passiert, ja auch so ein bisschen solidarisiert mit dem Opfer. Also wenn die dann noch, wenn es nur eine Frau ist, wenn man so selber sich auch hingezogen fühlt zu ihr. Aber auf der anderen Seite ist dieser jähzornige Typ auch so eine starke Figur, wo man sich nicht direkt gegen aufbegehrt. Also wo man nicht sagt, pass mal auf, lass mal stecken, Alter, merkst du eigentlich hier, was du tust?
Ja, Ihm
sagt keiner was. Das ist genau diese Nummer. Deshalb sage ich, das sind unreife Persönlichkeiten, naive Typen. Ja, die gehen ja nicht gegen ihn vor und sagen, hey, mit dir sind wir nicht mehr befreundet, mit dir kommen wir kommen noch nicht mehr zu dir zum Quatschen und zum Kiffen. Du bist einfach ein unangenehmes Arschloch, ja. Du benimmst dich deiner Frau und den Kindern gegenüber wie offene Hose. Mit dir haben wir nichts mehr zu tun. Das ist offenbar nicht so, sondern es ist so diese unterschwellige Annäherung, weil sie offenbar auch der eine jedenfalls gerne auch in der Nähe dieser Frau ist. So interpretiere ich das. Und auch noch nicht so wissen, wie man das Problem lösen kann.
Vielleicht findet er das auch gut, oder weil er bewundert ja den Älteren, den Ehemann, bewundert er schon, ist ein älter Typ, der sich nichts sagen lässt und so. Und vielleicht denkt er auch, seine Frau, die interessiert sich jetzt für mich so ein bisschen so. Das ist ja vielleicht auch schmeichelhaft für ihn, oder?
Ja, klar. Der bewundert den Typen, dem wagt er nichts zu sagen. Aber er sieht sozusagen, dass die Frau ihm zumindest signalisiert, ihr seid gut, ihr seid vielleicht meine Hilfe, vielleicht auch solange ihr da seid, wird es nicht ganz so schlimm und so weiter. Und es schafft so eine seltsame Verbindung und vielleicht auch genau das, was du sagst. So ein Gefühl, dieser starke Typ, der seine Kinder anschreit und seine Frau tyrannisiert, aber die Frau gibt mir Hinweise, dass sie mich mag. Ist doch schon mal was. Also weil sonst, hey, also die haben nicht den Arsch in der Hose, dem Einhalt zu gebieten oder sowas. Offensichtlich kokettieren sie so ein bisschen auch damit, so wir sind jetzt, wir werden da gebraucht und die Frau braucht uns.
Ja.
Der Typ braucht uns ja nicht, aber die Frau braucht uns.
Genau. Und genau das will sie, dieses Gefühl will sie bei ihnen erzeugen. Sie hat Probleme mit dem Mann, sie leidet unter dem Mann und dieser junge Mann und sein Freund, das sind die, die sie erlösen können von dem Bösen irgendwie, die ihr beistehen können und sie retten können. Und das sagt sie tatsächlich irgendwann in der Woche, du, wenn mein Mann mal wieder ausfällig wird, kann ich dir dann eine SMS schicken mit so einem besonderen Text? Und wenn ich dir das schreibe, dann wird's ernst? Da müssen wir was tun. Und damit, und das sagt Thomas F. tatsächlich im Interview auch, hat er uns gesagt, und da war klar, damit hat sie gemeint, der muss weg. Jetzt war ich natürlich immer so im Drogenrausch, ich habe das nicht ernst genommen. Soweit, ich habe mir gedacht, ja, klar sage ich ja, aber soweit kommt es nicht. Ja, völlig zugenebelt. Da sagt er, ja, und so ist dieser Code entstanden.
Aber ja, sie schafft aber, weißt du, Sina, ich glaube, sie schafft, die hat ja auch, die Frau ist ja nicht doof. Die Frau hat natürlich auch Signale gesetzt und gemerkt, dass dieser junge Mann, dass der halt einfach schon auch anders auf sie reagiert, dass der auf sie reagiert, auf ihre Blicke, auf ihre hilfesuchenden Blicke. Die waren nicht nur hilfesuchend, die waren auch, du bist der, der mich rettet. Mein Schicksal liegt in deiner Hand oder was auch immer. Und wo sie weiß, als sie mit ihm verabredet, ich schicke dir einen Code. Wenn ich dir diesen Code, wenn ich dir diese SMS schicke, dann machst du dich auf den Weg, um mir beizustehen. Weil dann wird es hier sehr ernst. Und wenn ich meine, es wird sehr ernst, dann geht es sozusagen darum, dass der Typ erledigt werden muss, dass mein Mann weg muss.
Wie klar ist denn deiner Meinung nach die Tötungsabsicht tatsächlich, wenn sie schon einen Code vereinbart hat?
Ich meine, der Code ist nur ein weiterer Trigger, denn ich glaube, am Anfang sind es Blicke, am Anfang sind es das Gefühl von Nähe, von sowas, was die Jungs ja schon mal, sage ich mal, anmacht. Und dann sucht sie sich ja den aus, mit dem sie diese Verabredung trifft mit der SMS. Und das ist so ein weiterer Trigger, so nenne ich das mal, so eine nächste Stufe, ja, der auch der Intimität. Weil du bekommst von mir einen Code. Einen geheimen Code, der nur dir und mir etwas sagt. Und wenn ich dir diesen Code schicke, dann nimmst du sozusagen, ziehst du die Rüstung an, dann wirst du der weiße Ritter, der sich auf den Weg macht. Und dann musst du mir helfen. Und dann musst du mir bedingungslos helfen. Genau das ist die Eskalationsstufe, dieser Trigger, wie sie es schafft, diesen jungen Mann, dass das Ganze natürlich nochmal, er sagte, wir haben gekifft, ich habe das alles nicht so ernst genommen, ich dachte, dazu kommt's gar nicht oder sowas.
Ja. Naja, da kann man sich auch hinter verstecken.
Also ohne Drogen hätte ich das geschnallt, worum es ging, ja. Kann ja sein, also Drogen können ja schon zu Verkennungen führen und zu Störungen der Wahrnehmung. Der hat ja zwischendurch auch Phasen, wo er sich hätte sagen können, halt, wo führt das hin? Oder so. Aber er war ja offenbar auch in einer Erwartung dieses Codes.
Ja, aber was wir noch gar nicht gesagt haben, was der Code war, das verrate ich dir jetzt und allen anderen, weil es sollte etwas sein, was man durchaus mal schreiben kann, was aber nicht missverstanden werden kann. Ja? Also nicht, dass er versehentlich diesen Code, das als Code nimmt, wenn sie sagen würde, weiß ich nicht, hol mir ein Bier oder so. Nein, der Code lautet, vernichte die Spinne.
Schöner Code, oder?
Schöner Code.
Vernichte die Spinne. So.
Irgendwie ist ja schon klar, dass es den Plan gab, diesen Mann zu entledigen.
Naja, also das ist ja immer eine Spinne, die in der Wohnung ist. Wie vernichtet man die? Man nimmt eine Zeitung und schlägt drauf und schmeißt sie raus. Dann ist sie kaputt. Und ich glaube schon, dass da bei ihr jedenfalls der Gedanke oder die Absicht dahinter stand, dass jemand getötet wird, dass der umgebracht wird. Das war klar, weil stell dir vor, das klappt nicht, also dass man dem eine Lektion erteilt oder sowas. Hey, das war also alles, was ich jetzt von dem weiß, bei dem hätte es noch zu mehr Jähzorn geführt. Der hätte die Alte, sozusagen, so seine Frau ein paar Mal durchgelassen, im Sinne von wahrscheinlich verprügelt oder sowas, sie verlassen, was auch immer. Also da ging es nicht um Sprechen.
Wobei das verlassen wäre wahrscheinlich noch die beste
Möglichkeit
für alle gewesen.
Ja, hätte sie auch machen können.
Das wäre auch ihre Alternative gewesen,
dass sie hätte auch ihre Kinder nehmen können und eben zu verlassen. Aber offenbar hat sie diese Möglichkeit überhaupt nicht in Betracht gezogen.
Das ist ja ganz oft so.
Beseitigt werden oder vernichtet. Die Spinne muss vernichtet werden. Nicht nur beseitigt, sie muss vernichtet werden. Also dieser Vernichtungsvorsatz war schon da.
Aber so ein Code ist doch auch immer so, was so auch wie so ein kleines Geheimnis zwischen zwei Leuten, das sie noch enger so aneinander bringt.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, dass das ist dass es wie so ein Trigger war. Mhm. Also erstmal Blicke, dann kleine Berührungen, beiläufig in der Wohnung. Die haben ja eine Woche lang dort gewohnt und dieses Erzeugen von Intimität, in Anführungszeichen, genau, das ist es, ja, und so weiter. Dann das Gefühl, du bist der Einzige und dieses der hilfesuchende Blick, dann irgendwann mal vielleicht auch, wie gesagt, die müssen ja auch geredet haben, wozu der Code gut ist. Ja, dann die Intimität eines ganz persönlichen Codes, dessen Geheimnis nur du kennst und sie kennt. Das erzeugt ja auch wieder, sage ich mal, Intimität, genau, ja, und auch, ja, Verpflichtung, ja, ja, auch, ja, Verpflichtung in gewisser Weise. Und ich glaube schon, also und es passiert ja auch, also sie setzt den Code ab, so nennt man das ja in der Sprache, also nicht, sie schickt die SMS mit dem entscheidenden Satz, vernichtet die Spinne, und die machen sich auch sofort auf den Weg.
Genau.
Aber er nimmt halt seinen Freund mit, weil man hängt ja sowieso immer zusammen.
Die hängen immer zusammen, glaube ich, die machen gar nichts alleine. Naja, und zwar ist das genau an diesem Abend des 18. August, erreichen diese andauernden Ehestreits einen neuen Höhepunkt. Und zwar angeblich droht der Ehemann Christian K. seiner Frau, sie zu verlassen und den gemeinsamen Sohn mitzunehmen. Sowas ist ja natürlich auch immer, ja, ein großer Trigger, ne? Und dann greift also die Frau zum Handy und schickt diese SMS mit dem vereinbarten Code an Thomas F. ab.
Ich gehe noch weiter. Ich glaube sogar, ich weiß, auch ihr, die ist ja auch erfahren, sie weiß ja, wie sie ihren Mann hochfährt, wie so einen schnellen Brüter. Ja? Sie muss die entscheidenden Sätze sagen, sie muss noch irgendwas sagen, dann fährt er ja hoch, wie Schmidts Katze geht er ja auf die Bäume. Und das Verrückte ist ja, ich traue ihr zu, dass sie diese, damals so diesen ohnehin jähzornigen und streitbaren Mann natürlich dann punktgenau hochfahren konnte. Ja? Und dann setzt sie die SMS ab und ausgerechnet in dem Moment, wo die Jungs schon fast auf dem Weg zur Wohnung sind, kommt dann diese Nachricht. Ja? Also ich glaube, ich halte sie für, ich nenne das mal, abgefeimt genug, dass sich alles genau vorweg zu überlegt haben.
Ich denke auch, das war ein guter Plan, den sie da lange vorher schon hatte. Naja, auf jeden Fall hatten diese beiden Jungs so eine Stunde vorher selber schon mit Christian K., dem Ehemann, telefoniert und haben gesagt, ja, also natürlich wie immer haben sie Drogen konsumiert und irgendwie eigentlich war jetzt nicht geplant, dass wir hinfahren, aber anscheinend, so wie sich das anhört, hängen die da aber doch immer dauernd rum irgendwie. Und dann hat er gesagt, wir sollen vorbeikommen. Und dann haben wir Nein gesagt, dann sind wir aber doch hingefahren. Und dann kam also die SMS, das ist alles so ein bisschen unklar anscheinend. Man weiß auch nicht, wusste sie, dass der Mann gesagt hat, kommen die vorbei? Keine Ahnung. Das ist verwirrend. Naja, auf jeden Fall bekommt Thomas F. auf sein Handy um 21.49 Uhr die Worte, vernichte die Spinne. Und die beiden stehen da schon vor der Wohnungstür und lesen die SMS. Und dann geht die Tür auf. Und er sagt, dann überlegt man noch, was man tut. Und dann ist man nur noch eine Marionette im eigenen Film. Naja, ich meine, man hat ja immer die Entscheidungswahl, ne? Marionette im eigenen Film. Sie hätten auch nach Hause gehen können.
Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, sie ist ja, das musst du überlegen, also ich glaube, natürlich hätten sie wie sonst auch da einfach nur dumpf sitzen können, hätten diesem streitenden, giftenden Paar indolent zugucken und weiter kiffen können oder sowas, was sie bisher ja immer getan haben. Aber diesmal gibt es sozusagen noch einen anderen Akzent. Es wird nochmal, wie gesagt, dieser besondere Trigger gesetzt, der heißt, vernichte die Spinne. Und es ist auch offenbar so, dass die beiden jungen Männer irgendwie, also das auch so verbindet, also dass da die sind ja jetzt, ist ja nicht nur ein Täter, sondern es ist ja auch so eine seltsame Verbindung unter diesen jungen Männern, ja, dass man die Nummer ziehen, die ziehen die Nummer ja gemeinsam durch. Also sowohl der, der die SMS gekriegt hat, als auch der, der nur dabei war.
Ja, also, ja, aber man merkt auch ganz deutlich, da treffen sich vier Menschen, die absolut nicht wissen, wie sie mit Aggression und gestörter Impulskontrolle und Schreien und so, wie keiner weiß irgendwie, wie kann man deeskalieren oder so. Alle machen, gießen nur Öl aufs Feuer, schreien sich weiter an. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
Also alle schreien rum. Der Mann schreit, alle die schreien. Frau schreit, sie schreien, die Kinder schreien. Überlegt mal dieses Szenario.
So, genau.
Das ist ein Szenario, das immer lauter wird. Es wird immer mehr geschrien. Ja, das Schreien nützt nichts. Auch den anderen noch durch Lautstärke jetzt noch, wie heißt das, übertreffen.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und keiner von denen, niemand von denen ist in der Lage sozusagen, mit
zu sagen,
Verstand
Cut,
zu deeskalieren,
Schluss,
zu sagen, Cut, wir gehen, Cut, Schluss.
Oder du gehst so, mit uns jetzt raus.
Ja, du gehst jetzt mit und jetzt ist Ende. Offenbar ist dieser Mann auch, also dieser Ehemann von Annemarie, ja auch natürlich jemand, der ist es natürlich auch gewohnt. Der geht keinem Streit aus dem Weg, der wird noch lauter, der wird noch jähzorniger. Und das ist natürlich jemand, sag ich mal, der ist Streit und Stress und Aggressionserfahrener als die beiden, weil von dem ging das immer aus.
Ja.
So, und auf einmal versuchen die anderen dagegen anzureden und versuchen lauter zu sein, aber das schaffen die nicht. Und irgendwann mal ist dann der Punkt erreicht, da will man Ruhe schaffen. Und das geht dann nur noch mit Gewalt.
Ja. Und genau. Und das macht dann, ist nämlich so, also diese wahnsinnige Situation, alle schreien rum und sind aggro und sitzen aber irgendwie am Tisch. Er stand da wohl, die drei sitzen am Tisch und dann nimmt die Ehefrau ein Messer und legt es vor die beiden hin. Und sie fährt sich mit dem Finger über den Hals, macht also so eine Halsschnittbewegung, so Kehledurchschneidbewegung und flüstert ein kaum hörbares Bitte. Ja, und da entschließt sich Thomas F., das zieht er jetzt durch. Er geht zum Opfer hin, hat ihm den Mund zugehalten, hat ihn vom Stuhl hochgerissen und alle schreien, mach's jetzt irgendwie. Und beginnen auf das Opfer einzustechen. Mehrere Stiche in den Hals.
Ja, vor allem der eine hält ihn fest.
Ja.
Und bittet seinen Freund, hey, jetzt komm, jetzt hilf mir, ich krieg dir nicht alleine. Jetzt mach mal was. Weil wenn du jetzt nicht auch dich entscheidest mitzumachen, ja, dann alleine packe ich das nicht. Und dann macht er ja mit und rammt eben das Messer.
Ja, und das Schlimme ist, also wenn ich mir das vorstelle, ja, also der eine sticht ihn mehrfach in den Hals, dann bricht die Klinge ab von diesem Küchenmesser. Ne? Dann nimmt er sein eigenes, der hat ein Wurfmesser dabei, dann nimmt er sein eigenes und sticht auch da wieder zu. Aber Christian Kadia wehrt sich, der kämpft um sein Leben. Und ich glaube, dass die total unterschätzt haben, was das auch bedeutet, einen Menschen zu erstechen, wie schwer das ist. Also noch einen großen Mann.
Im Kino geht das immer sehr schnell.
Ja.
Aber in der Realität ist das ein langer Kampf und niemand ergibt sich freiwillig, wenn er weiß, es wird auf mich eingestochen und das wirst du nicht überleben.
Ja.
Sondern da setzen Menschen auch mit großen oder mit schweren Verletzungen noch wahnsinnige Kräfte frei und die meisten Menschen, die töten, haben ja keine Erfahrung damit. Können sich nicht wirklich vorstellen und wissen nicht, wie schwierig und wie aufwendig und wie anstrengend das sein kann, jemand vom Leben zu Tode zu fordern. Und weil die meisten Opfer sich halt eben nicht freiwillig ergeben.
Nein, natürlich.
Ja, das heißt,
es geht um dein Leben.
Sie fallen nicht einfach so tot um. Ja. Ein Stich und sie fallen hin und dann noch ein Stich und dann sind sie tot. So sieht es in Wirklichkeit nicht aus, weil die meisten Opfer dann doch noch wahnsinnige Kräfte mobilisieren und sich wehren. Und es geht letztendlich um das Letzte. Es geht um alles. Da, also so nochmal, so leicht wie im Film.
Nee.
Es ist dann in der Realität nicht. Und was mich so ein bisschen irritiert, dass solche Leute dann immer seltsamerweise ein Wurfmesser dabei haben. Also, trägst du auch ein Messer oder so ein kleines Schweizer Messer vielleicht, aber das hätte ich manchmal vielleicht dabei. Aber das Wurfmesser trägt man ja irgendwie doch an einem Gürtel oder in der Hose, dass man das immer so dabei
hat. Also ich persönlich habe jetzt kein Wurfmesser und kein Jagdmesser und auch keine kleine Damenpistole
doch
dabei.
Ja, aber es ist immer.
Aber
ist
viele der Menschen, über die wir hier reden, haben komischerweise immer ein Messer dabei. Ne?
Ja, offensichtlich.
Falls man es mal braucht.
Falls man es mal braucht.
Aber, falls das Küchenmesser abbricht.
Ja, und du brauchst ein Wurfmesser.
Ja.
Also ich glaube, das immer so ein bisschen halt irgendwo, wenn man sagt, ich hatte zufälligerweise ein Messer dabei. Also ich kenne auch nur Leute, die haben das nicht zufällig dabei, sondern meistens vorsätzlich und tragen es immer bei sich, weil sie öfter mal in die Verlegenheit kommen könnten, es einsetzen zu müssen und so weiter.
Ich weiß nicht, vielleicht will man sich ja auch nur groß fühlen.
Das ist ja heute mehr,
ist
ja auch mehr geworden.
Es gibt oder?
Ja die, nein,
viele
ja,
haben
das,
doch inzwischen.
Das Interessante ist ja, inzwischen haben unheimlich viele junge Männer Stichwerkzeuge, die sie beim an sich führen oder am Körper führen.
Aber die Frage ist, führen sie mit, weil sie zustechen wollen oder nur, weil sie sich groß und mächtig und unverwundbar fühlen wollen und sich eventuell verteidigen könnten?
Ich glaube, es spielt alles eine Rolle. Die einen geben vor, sich verteidigen zu wollen, die anderen brauchen ein Messer, um jemanden an den Hals zu setzen und zu bedrohen. Und für andere ist das Erstechen von jemandem halt einfacher, weil an eine Feuerwaffe zu kommen, braucht ja immer noch ein bisschen Verstand und man muss...
Ist auch teurer.
Teurer.
Schwarzmarkt.
Aber so ein Messer kannst du überall kaufen.
Ja,
es gibt ja diese ganzen Läden,
ja,
da kannst du Messer in allen Größen, also von Crocodile Dundee Größe bis hin zum kleinen Schweizer Messerchen, kriegst du es in allen Varianten. Als Klappmesser mit feststehender Klinge, mit Klappklinge. Also alles, was man so braucht und was man auch in der Jogginghose noch unauffällig mit sich führen kann, das ist dabei. Und insofern ist immer für mich auch, ich hatte da mein Wurfmesser dabei. Also auch da glaube ich nicht an Zufall.
Es ist auch sehr, sehr tragisch. Also es ist, man hat dann bei der Obduktion tatsächlich 28 Stiche haben sie gebraucht, bis er tot war. Und nachdem er tot war, haben die beiden ihm, dem Opfer, auch noch die Pulsadern durchtrennt.
Also
ist das so ein Beweis, war das so ein Overkill? Weil das ist ja immer so, wenn der dann eh schon tot ist und man schneidet ihm dann nochmal die Kehle durch oder sticht nochmal ins Herz oder schneidet die Pulsadern auf, was ja gar nicht mehr nötig wäre.
Ja, ich glaube, sie waren sich bis zum Schluss nicht sicher.
Erstens, du meinst, sie wollten auch sicher,
bis zum Schluss nicht sicher, ob der nicht nochmal aufsteht oder sowas. Mhm. Die hatten 28 Mal auf ihn eingestochen und er ist offenbar immer wieder hochgekommen. Selbst nach schwersten Verletzungen noch. Und das war nochmal so, wir gehen auf Nummer Sicherheit, weil da wussten sie, aus dem Puls kann man verbluten. Also der war schon längst verblutet. Also den letzten Tropfen haben sie auch noch rausgeholt. Und es ist natürlich auch, man sagt ja manchmal fälschlicherweise, die haben sich so in den Blutrausch gesteigert, aber keiner braucht sich am Blut, sondern es ist eher so ein Overkill. Die waren, so wie die miteinander gestritten haben, sich gegenseitig dauernd zu übertreffen, so haben die einfach weiter reingestochen und geschnitten, bis völlige Ruhe war. Und dann auch, es soll auch bitte für immer ruhig bleiben. Nicht, dass er plötzlich nochmal aufsteht und wieder rumschreit oder sonst was. Und das ist wirklich auch ein Stück weit, so blöd das jetzt klingen mag, auch die Verzweiflung dieser Täter, die Tat endlich zu Ende bringen zu wollen. Es muss jetzt zu Ende gebracht werden mit aller Gewalt.
Und mit aller Dummheit auch natürlich, muss man auch sagen. Also gut, jetzt wollen sie die Leiche beseitigen. Das ist, die Frau hat da irgendwie schon vorgesorgt, vielleicht auch nicht, also will ich jetzt nicht unterstellen. Es gibt also genug Müllsäcke im Haus und Klassiker natürlich. Sie verpacken den Toten in Müllsäcke und schaffen ihn aus der Wohnung. Und die Frau möchte halt, dass er einfach verschwindet, und dann kann sie Vermisstenanzeige aufgeben und dann wird da nie wieder jemand was nachfragen, denkt sie wahrscheinlich. Na, jetzt aber stell dir vor, das ist echt nicht zum Lachen, aber es ist so makaber, dumm. Jetzt haben die aber so einen dünnen Müllsack genommen, dass der im Lift reißt und der ganze Lift voll Blut ist. Ich meine, du musst dir vorstellen, wie viel Blut an diesem Mann, ne, mit dem Pulsadern noch, was da runterrennt. Der reißt, dieser Müllsack reißt im Lift und der, alles ist voll mit Blut. Dann schleifen sie den, diesen zerrissenen, diesen toten Mann, blutenden toten Mann in diesen zerrissenen Müllsack durch die Tiefgarage bis zum Auto. Also das, wenn man die Bilder sieht auch, das ist Wahnsinn, ne?
Ja, also
unterschätzt es, glaube ich, auch, wie viel Blut in so einem Menschen
ja,
ist, ne?
Ja, wir kennen ja alle diese eigentlich witzige Variante, wo jemand versucht, die Leiche in dem Teppich eingerollt und dann versucht, durchs Treppenhaus zu kommen und dann rollt der Teppich auf oder die Leiche fällt raus. Das hat ja was Comichaftes.
Ja.
Also was du jetzt beschreibst, das hat ja was von Comic. Also hart das ist, aber sie versuchen die Leiche zu beseitigen, dann reißt der Sack, dann fällt es in dem Dings, dann kippt er noch im Lift um, in der Tiefgarage, also ein einziges mehr Spuren und dilettantischer und blöder kann man sich anfangen, aber es zeigt natürlich auch, dass die mit allem überfordert gewesen sind. Ja?
Selbst mit oder auch, also aber auch einfach sie auch ein bisschen, also man hätte es dann zumindest mal besser planen können, wenn sie schon, ihr schon klar war, da, das nächste Mal schicke ich den Code, dann muss ich halt mich auch mal vorher mal gucken,
sind alle nicht die Klügsten.
Ja,
das und stimmt. Das Wenige, was sie am Verstand hatten, dann haben sie mal weggekifft.
Ja, das, da muss ich dir leider recht geben, ja. Naja, also die Männer räumen dann also die Leiche in ihr Auto und ergreifen die Flucht und fahren weg. Und Annemarie K. denkt sich jetzt, ach, so viel Blut, da fange ich doch mal an zu putzen. Und fängt an, diese Blutspuren zu putzen. Aber auch da muss sie feststellen, das ist nicht so einfach. Das geht nicht so einfach weg.
Erstmal die Wohnung putzen, Flur putzen.
Ja, aber überleg mal, den Treppenlift, die Tiefgarage.
Die Tiefgarage, also irgendwann hat sie gedacht, das ist mir zu viel.
Irgendwann war sie dann
kann
zu
ich
viel.
Gar nicht hier putzen und dann habe ich auch nicht die passenden Putzmittel und Erfahrung mit dem Wegwischen von Blut und Blutrückständen, so dass man nichts mehr sieht. Ist auch nicht so leicht und irgendwann so zu nö, dann höre ich
auch zu anstrengend. Ich denke mir eine andere Geschichte aus.
Ja,
und dann geht sie ins Badezimmer, sie wäscht sich die Hände und wählt die Nummer des Polizeinotrufs. Den Rest kennen wir ja schon, aber interessant noch die beiden, die in diesem weißen Ford Mondeo, die fahren dann ins Burgenland, wissen auch nicht, was sollen sie mit dieser Leiche im Kofferraum anfangen, ja. Und dann erinnert sich der eine, ach, da gibt's irgendwie so einen kleinen Wald an der ungarischen Grenze, da war er mal und da bringen wir die Leiche hin, das ist weit weg, da kommt keiner drauf, und dann vergraben sie ihn im Unterholz und dann fahren sie zurück nach Wien. Naja, 3 Tage später sind die Täter gefasst. Wie, das haben wir ja schon erzählt. Und am Sonntagnachmittag, am 21. August, fahren dann die Ermittler mit den beiden, Thomas F. und Michael B., an die ungarische Grenze, um die Leiche zu bergen. Also die beiden sagen, ja, wir finden den, wir wissen, wo wir den eingegraben haben und führen die Polizei da auch hin. Wir sind im August natürlich und dementsprechend
Sieht
die Leiche aus, also auch in 3 Tagen. Also die war, da hat noch nichts gefehlt, da waren noch keine Tiere dran und da ist auch noch nicht die Kleidung noch nicht zerfallen oder so nach 3 Tagen. Aber wir können uns natürlich vorstellen, dass es da einen sehr starken Madenbefall gab.
Sehr gut, bei diesen Temperaturen schreitet die Verwesung natürlich auch relativ schnell fort.
Tja.
Und er war ja auch natürlich, du darfst nicht vergessen, er war ja schwerst verletzt, hatte 28 Stiche, dann Pulsadern geöffnet, also es gab reichlich Eintrittspforten.
Wir wollen nicht ins Detail gehen, das möchte ich nicht missen, danke. Naja, und aber auf jeden Fall stellt sich jetzt für die Polizei natürlich die Frage irgendwie, wie hat sie es geschafft, diese Schwächen der jungen Männer so zu benutzen, dass die für sie ihren Mann getötet haben?
Ich habe es ja schon angedeutet. Ich denke, es gab diesen Appell dieser erwachsenen Frau, die Jungen damit praktisch adelt, den Stand von Rittern erhebt, die sie retten und schützen sollen. Und dann sind die beiden daran beteiligt. Das sind beide. Also das heißt, es ist auch schwer, einen Rückzieher zu machen, weil man dann vor dem anderen das Gesicht verliert. Also für den einen ist es schwer, weil er würde das Gesicht verlieren vor ihr, weil er hat ja durch die Annahme des Codes, vernichte die Spinne, hat er ja sozusagen, den hat er ja nicht abgelehnt, sondern damit hat er ja gesagt, ich bin dann da, ich bin zur Stelle, wenn du mich brauchst. Und der andere, der Mittäter, ist mitmarschiert und hat sich halt darüber gefreut, dass, was heißt darüber nicht gefreut, sondern war halt eben so ein Mitläufer, der halt mitgeht, weil er lässt seinen Kumpel ja nicht alleine.
Und aber
da verliert man dann auch irgendwo, sage ich mal, das Gesicht, wenn man dem nicht beispringt, weil, sage ich mal, in der Verurteilung dieses aggressiven, jähzornigen Ehemanns, da waren sie sich ja offenbar einig, die beiden Freunde. Und dann ist, wie gesagt, das ist so der Appell, das Signal einer erwachsenen Frau, helft mir, tut was für mich, ich verlasse mich auf euch. Das ist natürlich ein starker Moment und das ist natürlich diese besondere Dreierkonstellation. Mhm. Also die ältere Frau mit den beiden jungen Typen, die ja offenbar ja auch, das hat denen gefallen, dass diese ältere Frau mit ihnen im Endeffekt kokettiert, ihnen signalisiert, ihr könnt mir helfen. Ich weiß nicht, was sie sich versprochen haben, wahrscheinlich noch nichts und gar nichts. Es hat ihnen einfach nur gut gefallen.
Ja, nochmal zur Erinnerung, also ja. Ältere Frau ist natürlich übertrieben, aber ich in dem Sinne, die beiden waren 18, sie war 35. Ne? Ja, also da ist natürlich schon,
es hat sie ja angemacht.
Kinder
aber
es hat so.
Sie, ja, und Kinder sie mit 18 sind sie keine Kinder mehr, aber sie reagieren, also alles, was wir von ihnen wissen, sie sind also eher noch entwicklungsverzögert in ihrer Denke. Das Kiffen alleine macht es sicherlich nicht aus, dass sie dann dazu, dass das Kiffen macht ja eher friedfertig und macht dich eher gelassen oder so. Heute machen wir es nicht, machen wir es vielleicht morgen. Vorher müssen wir was rauchen, dann machen wir es vielleicht noch übermorgen oder gar nicht oder sowas. Ja. Aber das ist eine starke Verbundenheit, die diese Frau herstellt. Und das ist ihr gelungen. Und die haben im wahrsten Sinne des Wortes halt eben auch ihren Verstand hinten angestellt.
Die waren, aber die beiden müssen sich ja auch irgendwie verpflichtet,
an der Schnur gezogen
gegen, und die gegenseitig beide, ja, verpflichtet aber, gefühlt haben,
ja gut,
oder?
Offenbar saßen die ja viel zusammen, verbrachten viel Zeit miteinander, waren im gleichen Alter. Der eine hat den anderen vielleicht so ein bisschen als Vorbild auch gesehen. Und auf einmal konnten sie sozusagen sich auch natürlich über diesen dominierenden, jähzornigen, älteren Mann auch hinwegsetzen. Die Frage ist, was hat das Mordopfer, was hat der für ein Bild von den Jungs gehabt? Wahrscheinlich, der hat die doch gar nicht ernst genommen. Die durften zwar da sein, weil wahrscheinlich war es ein Arschloch, mit dem kein anderer zusammensitzen wollte.
Was Ach, vielleicht hat ihm das auch gefallen.
Das hat ihm auch gefallen.
Zwei so 18-Jährige, die ihn total bewundern.
Vor diesen 18-Jährigen zu zeigen, was er für ein harter Hund ist, der seine Frau und seine Kinder so scheiße behandelt und die trotzdem nicht weggeht oder sowas. Das kann ja sein. Und das sind alles verschiedene Trigger gewesen, die bei den Jungen halt einfach diese Bereitschaft erzeugt haben, eben für diese Frau zu töten. Und sie waren ihr ja nicht hörig, in dem Sinne jedenfalls nicht, wie man Hörigkeit versteht, sondern sie haben einfach Man hat ja das Gefühl, als wären das ekle Motive, also bevor wir jetzt irgendwo ins Schwärmen geraten oder
nein, so. Nein, man will, ich will es auch überhaupt nicht so darstellen, als wäre sie ja jetzt die gequälte, gefolterte so doof, Ehefrau
ganz
zu
so
lesen.
Doof waren ganz sie sicher. Die beiden auch ja, nicht. Ich meine, sie waren jetzt leicht suggestibel und so weiter. Ja. Also es war jetzt waren keine erwachsenen Männer, die gesagt haben, Mädel, jetzt verlass den Mann oder sowas oder so, sondern offenbar haben sie auch das als einzige Chance gesehen, sich gegen diesen übermächtigen älteren Mann zur Wehr zu setzen im Endeffekt. Und wenn sie einmal angefangen hatten, konnten sie nicht mehr zurück, weil hätten sie nur mit dem Messer rumgedeutelt, hätte der ihnen wahrscheinlich einen Tag Prügel gegeben, so wie ich das einschätze oder sowas. Also war sofort von Anfang an, wenn wir einmal anfangen,
dann müssen wir es durchziehen.
Mit Aggression, mit Gegenaggression, dann müssen wir es durchziehen. Ja. Und das haben sie auch gemacht und ermuntert und bestärkt und auch während der Tat wahrscheinlich immer wieder neu angefeuert, wurden sie von Annemarie K., von der Ehefrau. Also deren, sage ich mal, Schuld ist sicherlich die größte.
Absolut.
Weil sie hat es gewusst, sie hat es vorgehabt.
Ach so, manipulativ, damit.
Sie war
bitte,
hochmanipulativ.
Bitte.
Ja.
So, oh, furchtbar.
Bitte. Ja.
Also ein halbes Jahr nach der Tat beginnt dann der Prozess vor dem Wiener Straflandesgericht. Die Ehefrau wird als Anstifterin des Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die beiden Männer zu je 15 Jahren Haft. Als Grund für den Mord, sagt Annemarie K., sie habe mit ihren drei Kindern unter ihrem Mann gelitten. Die Verurteilten legen dann auch Berufungen sofort nochmal ein, also alle drei. Es bleibt aber, die Urteile werden dann bestätigt, also das Strafmaß bleibt unverändert, 20 Jahre für sie, 15 je für die beiden Männer und der Vorsitzende des Berufungssenats, das fand ich ganz lustig, sagte, es war eine schlechte Ehe wie 100.000 andere auch. Würden wir alle so reagieren und so besonders bestialisch morden, hätten wir Anarchie.
Ich muss sagen, ich bin mit diesem Satz überhaupt nicht einverstanden. Also ich finde, das ist so, das ist ein Mann. Das ist ein Richter, das ist ein Mann und also nur weil 100.000 Ehefrauen Gewalt und so weiter erdulden und sich keine jungen Männer anlachen, um das Ekel zu beseitigen. Gut, es
naja,
ist.
Naja, Joe, aber es sieht nicht so aus, als wäre sie wirklich so eine gequälte Frau gewesen, die von ihm immer geschlagen wird
Fakt
und
war
sowas.
Aber eines, also die beiden haben ja nun mal auch selbst gesehen und mitbekommen, wie er seine Frau behandelt hat. Und er galt als jähzornig, auch im Bekanntenkreis war bekannt, er ist ein jähzorniger Mensch. Und er ist ein streitsüchtiger Mensch. Das Ehepaar hatte sich schon mal getrennt und dann wieder zusammengetan und so weiter. Also das war eine Messalliance. Und also das war ja auch nicht nur, sie küssten und sie schlugen sich. Was man einfach ihr vorhalten muss, dass sie als erwachsene 35-jährige Frau sich im Endeffekt diese naiven Jungs zunutze gemacht hat, um halt einfach den Mann auch zu vernichten. Also offenbar, und das ist so ein Aspekt, der wird mir hier nicht oft genug gewürdigt, auf den sind wir noch nicht eingegangen. Also diese Demütigung, die sie durch diesen Mann erfahren hat, dieses immer wieder irgendwie auch verbal beleidigt zu werden und so weiter, also das länger auszuhalten, also auch das mit zwei Kindern aus einer ersten Ehe und mit einem jüngeren Kind aus der Ehe mit ihrem Mann, das auch durchzustehen. Also mir fehlen da jetzt ein bisschen auch die Informationen, so ihre aufgestaute Aggression entsprechend auch zu würdigen und tatangemessen zu würdigen. Mhm. Also sicherlich ist es so, wenn man sagt, ja, sie einerseits ist sie sicherlich die möglicherweise gedemütigte und geschlagene und beleidigte Ehefrau gewesen, die hätte gehen können, gar keine Frage. Aber wie viel davon von diesen Beleidigungen und verlassen werden, wiederkommen, die Bedrohung, ich verlasse dich und nehme das Kind mit und so weiter, was das bei ihr ausgelöst hat, vielleicht auch dann dem Gedanken, diesen Mann kann ich nur loswerden, wenn er tot ist. Den, so, das ist ein Mann, den kann man nicht einfach so verlassen. Ja, dieses, sag ich mal, dieses Schicksal, diese Geschichte findet sonst kein Ende, wenn dann nur ein dramatisches oder ein tödliches Ende. Das sind ja oftmals Gedanken, die solche Täterinnen haben können. Ein Satz, der heißt, sie hat im Endeffekt das ertragen, was 100.000 Frauen auch täglich ertragen, und die bringen ihre Männer nicht um, sondern bleiben entweder bei ihnen und ertragen das Zeitlebens, oder sie verlassen ihre Männer.
Ich würde das jetzt gar nicht so reininterpretieren.
Wann ist das gewesen?
Und ich bin auch wirklich,
dass wir das zeitlich einordnen können. Wann spielt der Fall? Du wolltest es mir erzählen.
2005 war es.
Also gut, 2005 ist jetzt nicht 2020, und es gab 2005 noch keine MeToo-Bewegung und ähnliche Geschichten, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Strafsenat besetzt gewesen ist. Aber gut, es gab ja auch Gutachterinnen und Gutachter in diesem Fall, gar keine Frage. Also offenbar haben alle Erklärungen und alle Argumente, die für die Frau gesprochen hätten oder haben, nicht ausgereicht, sie von dem Mordvorwurf zu befreien. Weil verurteilt wird sie wegen Mordes. Ja. Und sie ist Anstifterin und eine gemeinsame Beteiligte eines gemeinschaftlich begangenen Mordes. Und dafür hat sie dann halt die Höchststrafe gekriegt. Da ist halt 20 Jahre drin. Drunter geht's nicht. Weil es war nicht im Affekt. Es war kein Totschlag im Affekt. Und durch diesen Code, diese SMS, war natürlich halt so auch, heimtückisch, weiß ich nicht, vielleicht auch. Aber es war zumindest eine geplante Tat.
Also ich bin ja wirklich die Letzte, die jetzt häusliche Gewalt gegen Frauen irgendwie verteidigt. Aber trotzdem ist es natürlich schon sehr unmoralisch, leicht beeinflussbare, nicht besonders intelligente junge Männer zu so einer Tat zu bringen, die das versaut auch ihr ganzes Leben.
Naja, ich glaube, es spielt ja alles auch in einem seltsamen Milieu.
Ja.
Ja, es spielt ja alles auch in so einem Milieu, wo gestritten wird, wo man,
genau dieses,
wo man
dieses,
auch mal eben in eine
man schreit
ohnehin
sich die ganze
schon beengte
Zeit
Wohnung,
ein,
wo man überlegt,
ja,
weil du dann, wohnst mit dann, drei Kindern in einer Wohnung mit einem schreienden Mann. Und dann hast du, der holt dann noch so zwei Freunde, die dramatisch jünger sind als er, die wohnen dann halt mal eine Woche da,
ja,
der wird
und
gekifft
dann,
und gesoffen.
Dann,
also das Ganze spielt ja nun mal auch in einem seltsamen
Milieu.
Hätte ich
ja auch rausgeschmissen.
In dem halt offenbar Streit und auch Gewalt, sag ich mal, erlernte Lösungsmodelle sind. Und ich glaube, dass sie dann auch gar nicht anders kann. Was mich interessiert, Sina, vielleicht kannst du mir da eine Antwort drauf geben. Hat man jemals herausgefunden, warum sie auf den Code vernichte die Spinne gekommen ist?
Ja, das hat sie vor Gericht gesagt. Sie hat erzählt, dass er ihr immer wieder Fehler aus der Vergangenheit vorgeworfen habe. Und er hat ihre Fehler, sagt sie, gesammelt. Er hat ihre Fehler so gewissenhaft gesammelt, wie eine Spinne ihre Beute sammelt.
Ja gut, also die Spinne sammelt ja nicht, sondern die Spinne spinnt ein Netz. Ich glaube, es trifft eher auf sie. Sie hat so auch ein bisschen wie sie. Es trifft also, dass er ist wahrscheinlich so jemand gewesen, der furchtbar nachtragend gewesen ist, der rechthaberisch gewesen ist, der sie immer wieder sozusagen an ihre Fehlbarkeit erinnert hat, dass sie eine Schlampe ist oder was auch immer. Und nichts vergessen und nichts verziehen hat oder sowas. Das kann ja schon auf den Nerv gehen, so jemand, der eben wieder insistiert und insistiert. Aber Ich glaube, die Spinne trifft eher auf sie zu, weil sie hat die beiden Jungen umsponnen.
Ja.
Ja, das Netz vorsichtig gesponnen und hat dann halt eben auch alles so organisiert und so halt dann halt eben vorangetrieben, dass es dann eben zum Tod kam.